Weltspiegel, Thema.
Allein in der Masse. Was bedeutet Einsamkeit? Am Mikrofon ist Esther Saub. Hören Sie diesen Podcast vielleicht auf dem Weg zur Arbeit? Im Bus oder in der Bahn? Um Sie herum lauter Leute, aber trotzdem irgendwie für sich. Es kann ja ein schönes Gefühl sein, sich freiwillig zurückzuziehen und die anderen da draußen mal auszublenden. Es gibt aber Menschen, die leiden, wenn sie allein sind. Und die fühlen sich auch in Menschenmassen einsam. Manche kommen irgendwann gar nicht mehr raus aus ihrer Isolation oder einfach nur aus ihrer Wohnung. Wir fragen heute, was bedeutet Einsamkeit? Wie kommt man wieder raus? Wofür braucht Großbritannien ein Einsamkeitsministerium? Und wie geht die japanische Gesellschaft mit jungen Menschen um, die jahrelang nicht mehr aus ihrem Kinderzimmer kommen?
Tokio, die Megastadt. 15 Millionen Einwohner, lebendig und schrill. Für manche aber ist Tokio zu viel Mensch, zu viel Lärm, zu viel von allem. Sie gehen nicht mehr vor die Tür, sie bleiben nur noch zu Hause, heute und morgen, für ein Jahr oder für Jahrzehnte. Ogatake ist einer, der sich zurückgezogen hat. Vor 15 Jahren hat er beschlossen, drinnen zu bleiben und sein Zimmer fortan nur noch gelegentlich zu verlassen. Ich habe damals angefangen, Französisch zu lernen. Und der Lehrer fragte immer, na, was habt ihr diese Woche gemacht? Weil ich keinen Job hatte, konnte ich nicht viel erzählen. Ich konnte kein Gespräch führen und so habe ich mich immer weiter zurückgezogen. Menschen wie Ogatake heißen in Japan Hikikomori, die sich einschließen. Wochenlang verbringen sie hinter geschlossenen Türen mit Internet, Handy, Videogames. Sie fliehen vor dem Druck in der Schule oder auf der Arbeit in ihre eigene Welt. Ich kenne diesen Blick aus dem Fenster schon seit 35 Jahren. Manche sagen, ein schöner Blick. Aber wenn es mir schlecht geht, dann sehe ich nur noch alles wie grau verschleiert.
Philipp Abresch hat mit Ogatake an diesem Fenster gestanden und über Einsamkeit gesprochen. Philipp, wie kann man denn überhaupt Kontakt aufnehmen zu jemandem, der sich in seiner Wohnung verbarrikadiert hat?
Ja, also das ist gar nicht so einfach, denn diese Menschen sind ja eben nicht auf der Straße zu finden. Sie schotten sich ab, sie leben im Verborgenen, sie wollen oft für sich bleiben, alleine. Also wir haben lange gesucht, wir haben mit Organisationen gesprochen, die Hikikomoris hilft. Hidamari ist so eine Organisation, der warme Ort heißt das übersetzt. Und nach haben wir dann Menschen gefunden, die sich uns gegenüber öffnen wollten. Es hat viel Zeit gebraucht, wir haben viele Gespräche geführt, um auch überhaupt erstmal Vertrauen aufzubauen. Viele dieser Männer, die haben ja vielfältige Verletzungen erlitten und die wollen vermeiden, dass ihnen sowas nochmal passiert. Deswegen wollten auch einige mit uns nur anonymisiert sprechen. Andere wiederum, die haben uns kurzfristig abgesagt, als sie erfahren haben, dass auch Japaner in meinem Drehteam sind. Ich vermute, dass sie sich zu sehr vor ihren eigenen Landsleuten vielleicht geschämt haben. Aber schließlich haben wir Ogatake kennengelernt und der hat uns sogar zu sich nach Hause eingeladen.
Und wie sah das dann aus in dem Zimmer und wie riecht es in so einem Zimmer, in dem Tag und Nacht jemand wohnt?
Also der Ogatake, der hat, wenn ich das so sagen darf, die schlimmsten Zeiten schon hinter sich. Er geht inzwischen schon wieder vor die Tür, hat auch gelegentlich Jobs, die er ausführt. Aber er lebt eben doch hauptsächlich in diesem Zimmer. Er hat einen großen Balkon, ein großes Fenster, das kann er öffnen. Da kann er rausgucken, er hat einen wunderschönen Blick auf die Stadt. Aber er lebt halt in diesem Zimmer, so wie er schon vor 15 Jahren in diesem Zimmer gelebt hat. Da steht ein Regal drin mit kleinen Utensilchen, mit Andenken, mit ein paar Puppen, mit Bildern, mit Fotos. Da steht ein Bett drin und da ist ein Schreibtisch und ein Laptop und ein kleiner Coffee-Table mit Büchern drauf. Und im Grunde bewegt er sich zwischen Bett, Schreibtisch und diesem Coffee-Table.
Und was macht er da den ganzen Tag, wenn er nicht rausgeht?
Ganz viele dieser Hikikomoris und dazu gehört auch der Ogatake, die sind in Kontakt mit der Außenwelt, die surfen im Internet, die spielen Videogames und ganz viele, habe ich mir sagen lassen, die schlafen auch einfach, die liegen im Bett, die starren an die Decke und denken nach.
Japan ist ja insgesamt eine ganz schön digitalisierte Gesellschaft. Hat das miteinander zu tun, also dass man Kontakt aufnehmen kann, ohne rausgehen zu müssen und deswegen immer weniger rausgeht? Ist die Einsamkeit mehr geworden, seit die Kontakte so leicht geworden sind, ohne sich wirklich physisch bewegen zu müssen?
Also ich glaube, digitale Kommunikation, die hat zwei Seiten bei den Hikikomoris. Handy, Internet, WhatsApp, Facebook, Line, das ist ja sozusagen das japanische WhatsApp. Das ist sowas wie ein Rettungsanker für die, ne? Weil es den Hikikomoris eben erlaubt, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu bleiben, sich auszutauschen, sich zu verabreden, vielleicht auch über gemeinsame Probleme zu sprechen. Und andererseits verschärft es natürlich auch das Problem. Die Gefahr ist groß, dass sich die Menschen noch weiter zurückziehen, also nicht mehr nur in ihre eigenen vier Wände, sondern eben noch mal eine Nummer kleiner werden, in diesen kleinen viereckigen Kasten sich zurückziehen, in ihren Laptop oder ihr Handy und sich nur noch schwerer aus dieser Scheinwelt befreien können.
Und wie verhalten sich die Eltern, wenn sich das eigene Kind so einschließt und im Kinderzimmer stehen bleibt sozusagen?
Also die Eltern leiden oft mit, muss man sagen, vor allem aus Scham, dass aus ihrem Sohn nichts geworden ist, dass er der Gesellschaft nicht zuträglich ist. Manche haben mit ihren Kindern gebrochen, es gibt Streit, andere wiederum helfen aktiv mit, dass ihr Kind sozusagen versteckt bleiben kann vor den Nachbarn, vor dem ganzen Gerede. Sie bekochen ihren Sohn, sie umsorgen ihn und das wiederum macht es dem Kind natürlich auch leichter, drinnen zu bleiben. Also das ist ein ganz schwieriger Kreislauf.
Jetzt warst du auch in einer Selbsthilfegruppe, die versucht, die Leute da wieder rauszuholen. Wie machen die das? Wie kriegen die Menschen wieder aus ihren Zimmern raus?
Man hat den Eindruck, dass den Japanern erst so allmählich die Dimensionen des Problems Hikikomori bewusst werden. Nach offiziellen Schätzungen gibt es ja etwa 1 Million dieser Menschen, die sich zurückgezogen haben. Und es gibt eben dann jetzt eine ganze Reihe von Organisationen, die sich um diese Hikikomoris kümmern. Auch in den Städten gibt es jetzt immer mehr Anlaufstellen. Das ist aber eine sehr mühsame, eine sehr zeitaufwendige Arbeit. Das oberste Ziel ist, dass die Menschen irgendwann einen Job haben. Aber das ist sozusagen das Fernziel. Es fängt oftmals mit ganz, ganz kleinen Schritten an. Manchmal machen die Betreuerinnen Hausbesuche und schieben zum Beispiel kleine Zettel unter der verschlossenen Tür hindurch, um überhaupt mal Kontakt aufzunehmen mit so einem Menschen. Dann klopft man vielleicht, dann spricht man durch die Tür, dann irgendwann geht die Tür vielleicht auf, dann irgendwann in einem nächsten Schritt lädt man denjenigen vielleicht mal zu einem Spaziergang ein oder ins Kino, dass sie sozusagen schrittweise wieder Fuß fassen können, Vertrauen finden in die Gesellschaft. Und ich fand das so eindrücklich auch, dass das offenbar klappt bei diesen Organisationen, mit viel Geduld diese Menschen aus der Isolation zu befreien. Ein Hikikomori zum Beispiel, der sagte uns bei unserem Dreh, das erste Mal, dass ich wieder draußen war, das Allerschönste, das war, dass ich das Sonnenlicht endlich mal wieder auf meiner Haut gespürt habe, diese Wärme der Sonnenstrahlen.
Philipp Abresch war das über Hikikomori, die sich einschließen.
Weltspiegel, User-Fragen.
In den sozialen Netzwerken habt ihr Fragen gestellt, zum Beispiel diese: Wie viele Hikikomori gibt es in Japan? Sind beide Geschlechter gleichermaßen betroffen?
Es gibt offizielle Schätzungen und demnach betrifft es ungefähr 1 Million Menschen, dieses Hikikomori-Dasein. 1 Million Menschen haben sich sozusagen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das sind vor allem Männer, sind aber gar nicht mehr unbedingt nur junge Männer, sondern es sind auch immer älter werdende Männer, also im Schnitt spricht man inzwischen davon, dass die 40, 45 Jahre alt sind. Es betrifft aber eben nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Da fällt es allerdings nicht so sehr auf, weil die eben doch schon stärker ins Familienleben eingebunden sind, sich um die Kinder kümmern, um den Haushalt.
Was ist der Auslöser? Ist es der gesellschaftliche Druck?
Also die Gründe, die sind, glaube ich, vielfältig. Oft sind das Ereignisse, die für sich überhaupt keine großartigen Katastrophen sind. Aber die verselbstständigen sich dann. Du hast keinen Job gefunden zum Beispiel. Die Arbeitskollegen, die tuscheln über dich. Du hältst dem Druck bei der Arbeit nicht stand. Du hast vielleicht einen Unfall gehabt und bist längere Zeit nicht im Berufsleben gewesen. Vielleicht hast du auch eine andere sexuelle Neigung. Alles das, was irgendwie andersartig ist, das kann dazu führen, dass du deinen Platz in der Gesellschaft verlierst, dass du dich zurückziehst und da auch alleine nicht mehr rauskommst.
Weltspiegel, der andere Blick.
Einsam heißt nicht automatisch alleine. Auch im vollen Bus oder sogar auf einer Party kann ich mich total einsam fühlen. Alone in the crowd nennt das die Wissenschaft. Die Gesundheitspsychologin Sonja Lipke ist Professorin an der Jacobs University in Bremen und hat dort eine Studie durchgeführt zu der Frage, wann und warum wir uns allein fühlen in der Masse. Frau Lipke, es kennt wahrscheinlich jeder, dass er auf einem Fest plötzlich am Rand steht und alleine ist. Aber kann ich mich auch grundsätzlich einsam fühlen, obwohl ich Familie habe und viele Freunde und eigentlich gar nicht das Gefühl habe, ich wäre allein?
Genau, also dieses Gefühl der Einsamkeit hängt zwar statistisch zusammen mit anderen Faktoren, wie zum Beispiel, ob man alleine lebt oder eine Familie hat oder gerade verwitwet ist. Aber im Endeffekt ist eigentlich das Gefühl der Einsamkeit etwas ganz Individuelles, was ganz Persönliches, was mit diesen ganzen anderen Umgebungsfaktoren, wie wir dazu sagen, gar nicht unbedingt zusammenhängen muss. Also das heißt, jemand kann in einer Partnerschaft leben und alles ist super gut und trotzdem ist da irgendwie das Gefühl, dass was nicht gut ist. Und ganz wichtig ist, dieses Gefühl immer ernst zu nehmen, wahrzunehmen, zuzulassen und dann zu gucken, was kann man ändern.
Also wenn ich mich in Gesellschaft einsam fühlen kann, ist es umgekehrt vielleicht so, dass ich, wenn ich allein bin, nicht unbedingt einsam sein muss. Ich kann mich selbst noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal eine eigene Wohnung hatte, war ich total froh, wenn ich heimkam, dass alles so aussah wie am Morgen. Niemand hat mir was weggeräumt, niemand hat den Kühlschrank leer gegessen, niemand hat sein Zeug rumgeworfen. Und das fand ich erstmal ganz angenehm. Und jetzt frage ich mich natürlich, wo ist dann die Grenze zwischen dem Alleinsein, wo das eine Freude ist, und der Last der Einsamkeit?
Also wir haben eine ganz klare begriffliche Trennung. Das Alleinesein ist definiert dadurch, dass jemand niemanden um sich herum hat. Also das heißt, wenn man in der Menschenmasse sich alleine fühlt, dann ist es vielleicht, wenn man in dem Moment nicht mit anderen in Kontakt ist. Das Gefühl der Einsamkeit ist aber dadurch definiert, dass ein Leidensdruck besteht. Also das heißt, jemand, der sich auch umgeben mit anderen Menschen einsam fühlt, wünscht sich gerne, mit anderen in Kontakt zu kommen. Oder stellen wir uns mal vor, wir sind bei einem Kaffeeklatsch und alle reden miteinander, aber irgendwie immer nur über so Oberflächlichkeit. Da kann das sein, dass dem einen das genau lieb ist und dass er auch gar nicht auf ganz andere Ebene kommen will. Und der andere, der vermisst das so sehr, dass er dann in dem Moment dieses Gefühl der nicht erfüllten Wünsche oder auch Bedürfnisse dann so enttäuscht ist, dass er sich einsam fühlt und dann auch zurückzieht.
Gibt es denn auch Zeiten im Leben, in denen das Risiko besonders groß ist, einsam zu werden?
Also es gibt auf jeden Fall drei Phasen, die ein erhöhtes Risiko der Einsamkeit mit sich bringen. Das ist einmal so zwischen 20 und 30, wenn Menschen zu Hause ausziehen. Dann später, wenn die eigenen Kinder wiederum zu Hause ausziehen oder sich auch Veränderungen so mit Job oder Ähnlichem nochmal einstellen, die dann auch zulassen müssen, dass die Kinder von zu Hause weggehen.
Die sozusagen zurückbleiben im leeren Haus.
Genau. Und wo dann einfach auch neue Möglichkeiten entstehen und nicht jeder weiß dann, etwas damit anzufangen. Und dann im höheren Alter, wenn dann die Rente beginnt und möglicherweise auch gesundheitliche Einschränkungen zunehmen. Also das heißt, jemand, der nicht mehr so gut gehen kann oder nicht mehr so gut hört, nicht mehr sieht, da sind eben Schwierigkeiten, die dann dazu führen, dass die Menschen vielleicht auch nicht mehr sich so gerne raustrauen oder dann oftmals einfach sich nicht so verstanden fühlen oder andere nicht so gut verstehen. Und da gilt es dann natürlich, mit diesen Herausforderungen so umzugehen, dass man trotzdem immer noch dieses Gefühl, dass sich mit anderen verbunden fühlen, dann schafft und erreicht.
Spielt da dann auch das Geld eine Rolle? Also muss ich mir das soziale Leben leisten können? Kann ich mir Hilfsmittel holen, damit ich wieder besser teilnehme?
Genau, also Geld hilft, aber nicht unbegrenzt. Das heißt, wir können nicht eindeutig sagen, je mehr Geld, desto weniger einsam. Das geht so nicht. Aber die Grundbedürfnisse müssen erstmal gedeckt sein. Also das heißt, jemand, der schon jeden Tag nicht weiß, wie er sein Geld zusammenkriegt, um ausreichend zu essen zu haben oder seine Wohnung zu bezahlen, der hat natürlich alle möglichen Herausforderungen zu managen. Und das geht dann auch einher eben mit dem Gefühl, dass da was nicht stimmt, oder die Einsamkeit kann dann so ein Gefühl auch sein.
Jetzt ist Einsamkeit nicht gesund. Das kann jeder sehen, der einem wirklich einsamen Menschen mal gegenübergestanden hat. Trotzdem hat mich das Ergebnis einer wissenschaftlichen Sammelstudie erstmal verwundert. Und zwar hat demnach soziale Isolation mehr Einfluss auf unsere Lebensdauer als die Risiken, die mir sonst eingefallen wären, Alkohol oder Fettleibigkeit. Was passiert da mit dem Körper, wenn die Seele einsam ist?
Also bei Einsamkeit ist es eben so, dass wir auch körperliche Reaktionen sehen. Also das heißt, auf hormoneller Ebene oder andersrum, jemand, der gut mit anderen verbunden ist, der hat eine Ausschüttung von Oxytocin. Und das ist ein Hormon, was auf jeden Fall hilft, auch alle möglichen Herausforderungen gut zu bewältigen. Das heißt, jemand, der unter Stress lebt und ein gutes soziales Netzwerk hat und sich da auch gut unterstützt fühlt, der hat im Körper weniger Stresshormone, die langfristig dann krank machen. Mhm. Und dementsprechend ist es dann nicht so klar, macht jetzt Einsamkeit selber krank und löst Krankheiten aus? Oder ist es eher so, dass die Einsamkeit so ein Frühwarnsignal ist? Ich vergleiche das gerne mit der Tankanzeige im Auto. Wenn die aufblinkt, dann sehen wir, okay, wir müssen mal wieder an die Tankstelle fahren. So ähnlich ist das mit der Einsamkeit. Wir müssten dann mal wieder andere Menschen aufsuchen und uns mit denen verbinden oder vernetzen und vor allem Beziehungen pflegen.
Dann hat mich noch was, eigentlich noch mehr erstaunt, und zwar, dass Einsamkeit ansteckend sein soll, ähnlich wie ein Virus. Stimmt das?
Genau, also Studien zeigen das, dass sich die Einsamkeit in Netzwerken, in sozialen Netzwerken ausbreiten kann. Und das funktioniert natürlich nicht über Viren, sondern über andere Ansteckungsfaktoren.
Also in virtuellen Welten meinen Sie, nicht in echten sozialen Netzen, sondern übers Internet?
Das auch. Also digitale Netzwerke zeigen solche Ansteckungsphänomene auch. Aber die eigentlich klassische Studie in dem Zusammenhang ist schon älter. Das ist die Framingham Heart Study aus den USA, wo über viele Jahre Menschen, die ursprünglich aus Framingham kamen, dann immer wieder befragt wurden. Und da wurde gezeigt, dass eben diese Ansteckung von einem Freund zum nächsten Freund stattfindet, aber eben auch zu Nachbarn oder Kollegen. Und das Interessante dabei ist, dass die Einsamkeit sich in Familien nicht ausbreitet. Also familiäre Beziehungen sind da ein Schutzfaktor. Auf der anderen Seite Wahlbeziehungen, also insbesondere Freundschaften, sind sehr anfällig für diese Ansteckung. Also das heißt, da stellt dann dieses Gefühl der Einsamkeit die Beziehung auch in Frage. Also wenn meine Freundin mir das Gefühl gibt, dass sie sich einsam fühlt und dass das möglicherweise auch was damit zu tun hat, wie wir beide befreundet sind, dann frage ich mich natürlich, ist die Beziehung noch so gut? Und wenn man die Beziehung nicht kitten kann, dann ist sie sozusagen kaputt und dann ribbelt sich so ein soziales Netzwerk auch auf.
Und dann werden die einzelnen Mitglieder einsam.
Genau, Einsame wandern an die Peripherie, also an die äußeren Kanten von solchen Netzwerken. Menschen, die sich grundsätzlich gut verbunden fühlen, die bleiben eher zentral in Netzwerken, die haben viele Beziehungen und die sind dann so stark, dass da auch ausreichend Beziehungen dann vorhanden sind.
Welche Vorsorge gibt es denn gegen die Einsamkeit?
Also das beginnt natürlich schon sehr früh, soziale Kompetenzen oder auch Kommunikationskompetenzen. Dazu führen wir selber auch Forschung durch, versuchen daran zu arbeiten, Menschen auch im Zeitalter der Digitalisierung zu helfen, gute Kommunikationskompetenzen zu entwickeln und beizubehalten. Dazu gehört natürlich auch, dass man an der Bindung arbeitet. Die Bindungsforschung ist schon sehr alt und da wissen wir eben, dass dieses sichere Bindungsgefühl von Kindern ein Leben lang dann auch trägt, wenn aus den Kindern Erwachsene geworden sind. Also das heißt, es ist nie zu spät, das zu entwickeln, aber wir sehen eben, dass die Digitalisierung mit einer Gefahr einhergeht, dass Menschen diese sozialen Kompetenzen gar nicht mehr in der Form entwickeln wie in früheren Zeiten.
Also rausgehen und Menschen treffen.
Genau, und wenn man andere Menschen trifft, dann einfach mal nicht aufs Smartphone gucken, sondern wirklich in dem Moment einfach in der sozialen Beziehung sein und die dann entsprechend auch pflegen und ganz da drin sein.
Vielen Dank an Sonja Lipke. Sie ist Gesundheitspsychologin an der Jacobs University in Bremen.
Weltspiegel. User-Fragen.
In den sozialen Netzwerken haben wir Kommentare gefunden, wie diesen zum Beispiel: London, 8 Millionen Einwohner und Einsamkeit. Ist es so, Frau Lipke, dass Menschen in Städten einsamer sind als auf dem Land?
Genau, also das sehen wir ganz unabhängig vom Land, dass Menschen in Großstädten sich tendenziell einsamer fühlen als Menschen auf dem Land.
Eine andere Userin schreibt, Industrie 4.0 geht an so gut wie niemandem vorbei. Freizeit heißt das große Zauberwort. Das schaut ja schon ein bisschen in die Zukunft. Werden wir einsamer werden, wenn wir irgendwann weniger arbeiten müssen?
Nein, das glaube ich nicht. Digitalisierung an sich hat eine große Veränderung auf unseren Lebensalltag und damit auch neue Herausforderungen. Aber die zunehmende Freizeit gibt natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, dann mit anderen Menschen gut in Verbindung zu bleiben.
Weltspiegel, Kontext.
Einsamkeit ist ja erstmal das Problem desjenigen, der darunter leidet. Meist still und heimlich, ohne dass es jemand mitkriegt. Wenn Einsamkeit allerdings krank macht, dann wird sie das Problem der gesamten Gesellschaft, in der der einsame Mensch lebt. Theresa May hat das verstanden und in den letzten Tagen ihrer Amtszeit Mental Health, also die geistige Gesundheit, zur Priorität erklärt, nachdem sie im Januar 2018 bereits das Thema Einsamkeit zur Regierungssache gemacht hatte. Das Ministerium für Sport und Ziviles hat also nun eine weitere Aufgabe bekommen in Großbritannien, nämlich den Kampf gegen die Einsamkeit.
Einsamkeit, sagte Premierministerin Theresa May im Unterhaus, Einsamkeit sei eine traurige Realität des modernen Lebens. Sie habe Einfluss auf die psychische Gesundheit und auf das körperliche Wohlbefinden.
Loneliness is the sad reality of their modern life, and we know loneliness has an impact not only on people's mental health, but also on their physical health as well.
In Großbritannien lebt die Hälfte aller Menschen ab 75 allein. Das sind mehr als 2 Millionen. Nach Einschätzung des Roten Kreuzes haben bis zu 200.000 Senioren teilweise wochenlang keine sozialen Kontakte. Aber auch junge Menschen sind betroffen, wenn sie zum Beispiel den Wohnort wechseln oder einen Partner verlieren. 90% der Briten, die sich einsam fühlen, scheuen davor zurück, überhaupt darüber zu reden. Sie fühlen sich dann in eine negative Ecke gestellt. Die Beauftragung einer Staatssekretärin zur Bekämpfung der Einsamkeit, sagt Theresa May, zeige, dass die Regierung dieses Thema ernst nehme.
Thomas Spickhofen, der ARD-Hörfunk-Korrespondent in London, hat diesen Bericht gemacht. Herr Spickhofen, sind denn die Briten öfter allein als der Rest Europas oder warum brauchen die ausgerechnet ein Ministerium zum Kampf gegen die Einsamkeit?
Ich glaube, sie sind als Erste auf dieses Thema so spektakulär eingestiegen, dass sie einsamer sind. Selbst in Brexit-Zeiten würde ich das nicht behaupten. Der Brite als solche ist, glaube ich, nicht ungeselliger als der Franzose, der Deutsche, der Italiener. Aber sie haben in der Tat hier ein Thema aufgegriffen, das, glaube ich, in anderen Ländern auch noch eine Rolle spielen wird und haben hier vor allen Dingen eine Untersuchung gehabt des Roten Kreuzes, in dem eben zutage gefördert wurde, wie viele Menschen sich einsam fühlen. Man hat jetzt also mal richtig belastbares Material und vor allen Dingen, wie weit gespannt das Problem ist. Inzwischen sind 1,5 Jahre seit Einrichtung dieses Staatssekretärspostens vergangen und inzwischen sind noch ein paar andere Dinge rausgekommen. Zum Beispiel sehr erstaunlich, dass sich viele junge Menschen öfter einsam fühlen als ältere Menschen. Es gibt eine Untersuchung mit 55.000 Teilnehmern. Da kam raus, die 16- bis 24-Jährigen fühlen sich häufiger einsam als die Menschen bis 64, 55 bis 64.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, seit 1,5 Jahren gibt es ein Ministerium, das sich um dieses Problem kümmern soll. Hat das denn schon irgendwas bewirkt?
Also zumindest haben sie das Thema angepackt und ich würde sagen, das ist schon ein erster Erfolg gewesen, dass tatsächlich dieses Thema zur Sprache kommt. Ich will nicht sagen, dass es ein Tabuthema ist, aber es geht ja doch ein bisschen unter, schon weil viele Einsame sich gar nicht so richtig verständlich machen können oder wollen in unserer Umwelt. Ein bisschen geht es auch unter in den ganzen Brexit-Wirren. Auch darunter leidet dieses Thema. Die Staatssekretärin, die damals beauftragt wurde, hat inzwischen den Hut genommen und wegen des Brexit-Kurses der Regierung gesagt, ich mache nicht weiter mit. Also jetzt ist es eine neue Staatssekretärin, die sich auch erstmal wieder einarbeiten musste. Immerhin, es gab eine große Regierungskonferenz im November vergangenen Jahres hier, in der über das Thema gesprochen wurde. Und es ist Geld locker gemacht worden. 1 Million Pfund für einen Wettbewerb, in dem es um technische Lösungen geht. Wie kann man Menschen noch mehr in Begegnung miteinander bringen? Und 1,6 Millionen Pfund, das sind ungefähr 2 Millionen Euro, für Kommunen, die so Begegnungsstätten schaffen wollen. Wobei ich sagen muss, 2 Millionen landesweit, das ist, glaube ich, eher der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Klingt erstmal nicht viel. Begegnungsstätten, da kann ich mir noch was drunter vorstellen. Aber was ist eine technische Lösung, um die Leute in Verbindung miteinander zu bringen?
Da müssen wir uns mal überraschen lassen, was dieser Wettbewerb herausbringt. Die Idee dahinter, diesen Wettbewerb auszuschreiben, lautet, wir wollen unseren digitalen Fortschritt dazu nutzen, Menschen mehr miteinander in Kontakt zu bringen. Ich kann ein Beispiel aus meiner eigenen Community hier in Holloway, einem Stadtteil im Norden von London, in dem ich 2 Jahre gelebt habe, erzählen. Als ich dort eingezogen bin, noch bevor ich irgendwie die Leute persönlich kannte, habe ich eine Einladung zu einer Plattform, Nextdoor heißt die, bekommen. Und da war die ganze Nachbarschaft drin vertreten. Da stand dann drin, wer einen Babysitter sucht oder wer seinen Hund abgeben möchte oder wo man sich mal als Community wieder zum nächsten Kaffee trifft. Ich habe daran teilgenommen und wurde sofort in diese Gemeinschaft aufgenommen. Ich glaube, dass man da tatsächlich auch noch mehr machen kann. Das war ja jetzt alles auf freiwilliger Basis und dass man das noch vorantreiben kann. Diese Nextdoor-Plattform ist inzwischen sehr verbreitet in Großbritannien, in vielen Städten und Gemeinden und nimmt eben neu Zugezogene gerne auf in ihre Reihen.
Das klingt jetzt so, als wäre das Thema Einsamkeit ein Thema, das in der Bevölkerung schon länger bewusst betrachtet wird. Ist denn jetzt das Echo darauf, dass das Ministerium für Sport und Ziviles eine Unterabteilung Bekämpfung der Einsamkeit bekommen hat, ein positives? Findet die Gesellschaft das einen richtigen Schritt?
Es gab gerade in den sozialen Netzwerken viel Lob, als das vor anderthalb Jahren eingerichtet wurde. Natürlich immer verbunden mit der Frage, was wollt ihr denn konkret machen? Eine sozusagen landesweite Strategie haben sie noch nicht aufgelegt, aber man merkt schon, sie haben dieses Thema zum Gespräch gemacht. Sie haben es so ein bisschen aus der Ecke herausgeholt. Da, nach allem, was wir so lesen in den Zeitungen, was ich so höre, ist ein kleines bisschen Lockerung eingetreten. Also die Leute wissen jetzt, es gibt Menschen, die darüber reden und das könnte ja mich selbst auch ein bisschen befreien, darüber zu reden. William und Harry übrigens, die beiden Prinzen, haben dieses Thema auch mit angestoßen, weil sie Theresa May und das Thema Mental Health erwähnen. Die beiden haben sich an die Spitze einer Bewegung gestellt und haben gesagt, wir beide haben nach dem Tod unserer Mutter lange, lange gebraucht, um damit zurechtzukommen. Und das wirkt natürlich sehr glaubwürdig, wenn jemand mit so einer Biografie, die wir ja alle kennen, an die Spitze dieser Kampagne stellt.
Jetzt gibt es ja Studien, die sich fragen, wieso wird jemand einsam? Und ein wichtiger, großer Faktor ist da niedriges Einkommen und niedrige Bildung. Die sind oft einsam in Europa. Wäre es nötig, dass man da auch noch soziale oder bildungspolitische Programme auflegt, um die Einsamkeit erst gar nicht eintreten zu lassen?
Ich glaube, das Ziel dieses Staatssekretariatsamtes ist es, mit praktischen Dingen anzufangen und zum Beispiel tatsächlich auch kommunalen Freizeiteinrichtungen wieder eine andere Stütze zu geben. Wir haben ja in den vergangenen 10 Jahren erlebt, wie gerade in den kommunalen Einrichtungen, ob das Stadtteilbüchereien waren, ob das Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen, die öffentlich zugänglich sind, waren, dass das alles gestrichen wurde. Nach der großen Bankenkrise, die Großbritannien ganz anders als viele andere Länder getroffen hat, hat man die Banken tatsächlich mit gigantischen Summen gerettet und vieles aus den Kommunen rausgezogen. Da wieder anzufangen und den Kommunen ein bisschen Geld zu geben, damit sie diese Freizeiteinrichtungen, diese Stadtteilbibliotheken weiter betreiben können, das glaube ich, ist ein ganz sinnvoller erster Schritt.
Einsamkeit als Regierungssache. Einschätzungen von Thomas Spickhofen waren das, dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten in London. Das war der Weltspiegel-Podcast Allein in der Masse. Was bedeutet Einsamkeit? Am Mikrofon war Esther Saub. Die Redaktion hatte Steffi Fetz.